Liebe Glaubensgeschwister und liebe Glaubensfreunde, ich möchte von einem Bibeltext ausgehen, den wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, im Vers 32 finden. Lukas, Kapitel 12, Vers 32, dort steht ein wichtiger Satz. Und diesen Satz wollen wir deshalb lesen, damit ihr die Predigt gut übersteht, und auch die kommenden Zeiten. Denn in Lukas Kapitel 12, Vers 32 steht Folgendes geschrieben. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Fürchte dich nicht. Das ist der entscheidende Satz, der auch uns berühren sollte. Als Jesus damals diese Worte aussprach, da richtete er sich an die Menschen jener Tage und erkannte die Zeit aus Nazareth, dass die sehr schlicht und einfach leben mussten. Die Texte vorher schildern das ja uns. Was haben wir zu essen? Was haben wir zu trinken? Womit können wir uns kleiden? Das waren ihre Gedanken. Die Leute damals lebten sehr einfach. Das, was sie aßen, mussten sie selbst anbauen, im Garten oder auf dem Feld. Sie arbeiteten als Bauarbeiter, Josef und Jesus und seine Brüder, aber recht viel Geld haben sie da nicht verdient. Und wenn es einmal zu früh regnete, dann war es mit der Ernte schlecht. Und wenn es zu spät regnete, war es auch wieder mit der Ernte schlecht. Sie haben sehr bescheiden gespeist. In der Regel das Gemüse, was da gewachsen ist. Hin und wieder mal Fleisch, aber relativ wenig. Ein bescheidenes Leben. Und mancher hatte auch seine Sorgen dabei. Und deswegen sagt Jesus zu ihnen, fürchte dich nicht, brauchst keine Angst zu haben, denn es ist jemand dir nahe, der dir hilft. Wir leben heute in Deutschland in einer wunderbaren Zeit. Wir können gut essen, gut trinken, wir können uns ganz elegant kleiden. Ach, wir können die Ferien fahren irgendwo hin, bis ans Ende der Welt. Wir Deutsche, nicht alle in dieser Welt, wir Deutsche leben recht gut. Nur, es passieren Dinge in dieser Welt, die uns auch Angst machen können. Da steht drinne, fürchte dich nicht, aber wenn du im Fernsehen guckst, was da alles passiert, im Irak, diese armen Menschen da, die umgebracht werden, die geköpft werden und dann wird das fotografiert oder gefilmt und dann in Syrien, und dann in der Ukraine und dann diese furchtbare Krankheit, die da ausgebrochen. Und wenn du das alles siehst, kriegst du Angst und Schrecken, wenn du noch hörst, dass 30 aus Syrien hier nach Deutschland zurückgekehrt sind. Da kriegst du sogar unsere Regierung und Schreck. Kommen die hier in den Ruhestand zu erleben oder kommen die hier auch in Deutschland Unruhe zu gestalten und zu schaffen. Das ist die Zeit, die wir heute erleben. Wir sagen, nee, wir haben keine Angst, der liebe Gott ist uns nahe. Aber wenn du diese Bilder siehst, da muss ich dir sagen, kriege ich sogar einen Schreck und sage, was wird da noch alles werden? Man dachte, es wird ruhiger werden nach diesen Weltkriegen hier. Die Leute sind heller und klüger geworden. Man wird Frieden üben auf der Welt. Und was ist los? Das wird ja immer schlimmer. Woher kommt denn diese kriegerische Auseinandersetzung? Was ist denn das Problem? Da müssen wir mal hineinsehen in die Heilige Schrift in Offenbarung Kapitel 12. In Offenbarung Kapitel 12, da wird uns eine interessante Darstellung gegeben. Mancher liest wenig in der Bibel und hat deswegen keine Ahnung. Und mancher wundert sich, dass solche Dinge vor sich gehen, wenn ich an den alten Bundeskanzler Schmidt denke, der sagt, wenn es einen Gott gäbe, dann müsste es ganz anders aussehen auf dieser Welt. Dann müsste es Frieden geben. Was haben wir jetzt? Krieg. Jetzt gucken wir mal, wo der Krieg herkommt. Offenbarung Kapitel 12, und da habt ihr die Texte von Vers 7 an. Da steht geschrieben, und es erhob sich ein Streit. Wo denn? Im Himmel. Michael und seine Engel stritten wider den Drachen, und der Drache stritt und seine Engel und siegte nicht, auch ward ihre Stätte nicht mehr gefunden im Himmel. Und es ward gestürzt der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er ward geworfen auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Wo begann denn der große Streit? Im Himmel steht hier. Im Himmel. Der Weltraum ist riesengroß. Ach, die in Indien schießen schon Raketen in den Weltraum, und die Amerikaner werden auch wieder ermuntert. Die wollen auch wieder in der Raumfahrt teilnehmen, weil sie sich sagen, wir können ja nicht die einzig intelligenten Wesen sein in dem Riesenuniversum, sondern irgendwo müssen ja noch andere sein, ob die so aussehen wie wir als Menschen oder wie. Also die Ahnung haben sie. Wir wissen natürlich, dass es eher Menschen gab, dass es Gott gab und seinen Sohn und die Engelscharen, die Boten Gottes, an der Zahl nicht abzuschätzen. Und da war auch der dabei, von dem hier die Rede ist, von dem gesagt wird, dass er sogar ein Drittel der Engel abgezogen hat von Gott, der, wie wird er genannt, der Luzifer oder der Teufel oder der Satan oder der, die Griechen sagten, der Diabolos, der Durcheinanderbringer. Und er hat im Himmel durcheinander gebracht, und jetzt ist er auf die Erde geraten und da bringt er auch alles durcheinander. Wir fragen uns natürlich, warum hat Gott das zugelassen? Gott hätte ihn ja umbringen können, dann hätten wir Frieden hier auf Erden, vielleicht wären wir dann gar nicht da. Denn der Aufruhr im Himmel geschah, ehe Menschen geschaffen wurden. Und als Adam und Eva auf dieser Erde waren, da fiel gleich dieser Diabolos über sie her und er hat sie durcheinander gebracht. Dieser Diabolos, der Satan, wissen wir aus dem Buch Hiob, hat immer noch Bezug gehabt und Zugang zu Gott, dem Vater. Der Zugang war zu Ende in dem Augenblick, wo Jesus auf Golgatha für uns und für unsere Schuld gestorben ist. Und da wurde er auf die Erde verbannt mit seinen Engelscharen. Und da steht noch in Offenbarung Kapitel 12 ganz unten, darum freut euch, ihr Himmel und die darinnen wohnen, weh aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch herab. Das heißt, seitdem Tod Jesu am Kreuz und seine Rückkehr zu seinem Vater ist es auf Erden noch schlimmer, als es vorher gewesen ist. Und jetzt leben wir hier. Und jetzt erfahren wir das. Die Kriege und das Geschrei von Kriegen, sagt ja Jesus deutlich in Matthäus 24, was vorhin angedeutet wurde, ganz deutlich, und es werden Kriege sein und Geschrei von Kriegen. Und das erleben wir ja. Und das ging ja schon von Anfang an los. Denkt daran, nicht nur, sie sollten ja die Herrschaft haben, Adam und Eva, auf dieser Erde. Wer hat ihnen die Herrschaft entrissen? Wer ist der Fürst dieser Welt? War nicht Adam und Eva, sondern dieser Diabolos. Und kaum hatten die zwei Söhne, den Kain und den Abel, da ging ja der erste Krieg schon los, denn der Kain schlug den Abel tot. Ging da schon los. Kaum vier Menschen auf der Erde. Und dann kriegten die ja Nachkommen, den Seth und die anderen ja auch. und die sind schnell angewachsen an der Zahl, aber da nahm die Unruhe so zu, dass Gott sagt, jetzt kommt die große Flut und wie viel blieben dann übrig? Acht. Der Noah, seine Frau, seine drei Söhne, seine drei Töchter. Die haben diese große Flut überlebt. Und war die Flut abgelaufen, waren sie diejenigen, die sich wieder vermehrten, aber das dauerte gar nicht lange, da kamen die zusammen und wollten den Turm bauen, bis in den Himmel zu steigen. Und dann kam ja die Sprachverwirrung und dann zerteilten sich die Menschen auf all die Erdteile, die es damals gab. Nur, wir finden immer wieder, dass es ständig kriegerische Auseinandersetzungen gab. Wenn ich so denke und die Bibel aufschlage, schon in den ersten Texten, da geht das ja schon los. Da heißt es zum Beispiel nach der Sintflut, als der Abraham berufen wurde, da braucht er nur mal aufschlagen, 1. Mose Kapitel 14. Wenn ihr im Alten Testament lest, lest ihr ja nur von Kriegen und kriegerischen Auseinandersetzungen. Ich weiß ja nicht, ob ihr das Alte Testament genau studiert. Da gibt's nur kriegerische Auseinandersetzungen. Es geschieht alles durch den Durcheinanderbringer. Da habt ihr ja in 1. Mose Kapitel 14 in Vers 1 und 2, das ist also schon das 14. Kapitel, und da lest ihr in diesen beiden Texten, wie viel Herrscher da sich gegenseitig bekämpften. Wollen wir gar nicht den Text lesen, ihr könnt ja allein studieren. Da heißt es, und es begab sich zu der Zeit des Königs Amaphel von Sinea, und dann kommen die anderen Namen, und sie führten Krieg mit Bera, dem König von Sodom, und mit Beersheba, dem König von Gomorra, und dann geht das weiter. Da waren schon die Kriege im Gange. Und dann haben sie damals unglücklicherweise noch den Lot entführt. Und dann musste der Abraham seine Knechte zusammensuchen, über 300 waren das, und jagte den Königen nach und machte auch noch einen Krieg. Und holte dann den Lot wieder zurück. Und wenn er so studiert, den Zug des Volkes Israel durch die Wüste. Und ständig kriegerische Auseinandersetzungen. Der Mose war auf dem Berg, Geschichte kennt er, musste seine Arme hochhalten in der Verbundenheit mit Gott. Und das Volk kämpfte mit den Amalekitern. Wie viel Auseinandersetzungen hat es gegeben? Und dann haben die einen König haben wollen. Und da haben sie den König Saul dafür bestimmt. Gott hat ihnen den Hinweis gegeben, aber der König Saul, der führte ständig Schlachten. Wenn ihr das lest in der Bibel, ständig Schlachten. Und eine Schlacht hat er in einer Schlacht gekämpft, wurde er verletzt. Da sagt er noch seinem Schildträger da und Lanzenträger, er steche mich, grausiges Ende. Das lest er also in der Bibel. Und der hatte Angst und Schrecken, machte das nicht, und dann nahm der Saul selbst sein Schwert und fiel hinein. Solche Geschichten lest ihr in der Bibel. Ständig Kriege, Auseinandersetzungen von Kriegen, und das geht dann weiter. Dann habt ihr den David gehabt. Der David kämpfte, war berühmt geworden. Gegen wen? Gegen den Goliath. Aber der David war ständig in Kämpfen verwickelt, als er auch König war. Und da wollte er in Jerusalem das Heiligtum aufbauen, den Tempel, und das hat Gott ihm verwehrt, weil er so viel Kriege geführt hat. Und dann kam der Nachfolger von ihm. Wie hieß der denn? Das war der Salomo. Salomo war ja ein kluger Mann, aber der Salomo war der Erste, der ein stehendes Heer hatte in dem Volke Israel. Und er hatte das den alten Ägyptern nachgemacht. Er hatte die erste Streitwagenabteilung bereit für jeden Krieg. Und dann brach das ganze Reich auseinander, das wisst ihr ja, in zwei Teile, das Nordreich und das Südreich, die 10 Stämme und die 2 Stämme, die sich dann zu einem vereinigt haben. Die hatten immer mit anderen Leuten, Feinden zu tun, und sie haben sich auch gegenseitig bekriegt. Studiert das mal durch, da kamen die Assyrer, wir haben ständig Krieg. Und da kamen die Babylonier, und da wisst ihr, da kamen die Perser, und da kamen die Griechen, und dann kamen die Römer. Ständig Krieg. In Rom hatten sie nur eine ganz kurze einmal Frieden war. Sonst an den Rändern waren immer die Legionen im Einsatz. Interessant ist jetzt, dass im Jahre 100 vor Christi Geburt auch in China die ihre Probleme hatten, und da begannen sie die berühmte große chinesische Mauer zu bauen. 100 vor Christi Geburt. Und sie bauten dran bis ins 16. Jahrhundert. Und diese Mauer, die wurde 2500 Kilometer lang. Die wollten sich schützen vor den Nordvölkern und vor den Mongolen. Die war bis zu 9 Meter hoch und bis zwischen 5 und 8 Meter breit. Und alle 200 Meter hatten die einen Turm gebaut mit 12 Meter Höhe. Tausende von Arbeitern sind dabei untergegangen durch das Schleppen der Steine und abgestürzt und all. Nur weil es auch in China ständig Kriege gab. Und dann denken wir nur an das Römische Reich, und da ging es auch bald zu Auseinandersetzungen. Und da müssen wir sagen, da hat schon Jesus recht gehabt. Fürchte dich nicht, das ist das. Fürchte dich nicht, denn die Auseinandersetzungen nahmen dann hart zu. Im Jahre 312 war diese Schlacht an der Milvischen Brücke, um nur einiges zu nennen, der Milvischen Brücke zwischen dem Konstantin und dem Maximus. Die zwei kämpften gegeneinander, weil jeder der Kaiser sein wollte. Und da hat der Konstantin, der hat dann den Sieg errungen und er wurde Kaiser, aber er hatte auch ständig wieder Kriege. Und das Interessante war nachher das, dass im Jahre 451, so haben wir das in der Schule gelernt, eine grausige Schlacht begann. Die Schlacht auf den katalaunischen Feldern. Vielleicht habt ihr das von der Schule noch in Erinnerung. Da kamen die Hunnen unter dem König Attila aus dem Osten. Und da waren die Römer unter dem Aetius, und auf der anderen Seite halfen die mit, die Westgoten unter dem Theodius. Und da ging die Schlacht siegreich für die Römer und für die Westgoten zu Ende. Und der Attila, der hatte sich verschanzt in seine Wagenburg, der war nicht zu erreichen. Und der hat dann in der kommenden Zeit das ganze Land verheert. Er hatte dann eine Prinzessin aus Burgund heiraten wollen. Und der Hochzeitsnacht, die hat er nicht überlebt. Denn es wird gemunkelt, die Prinzessin sollte ihn mit einem Dolch erstochen haben. Da waren die Hunnen aus dem Felde. Nur 25 Jahre später war es mit dem Römischen Reich zu Ende. 476. Und was lesen wir im Buche Daniel? Wenn das Römische Reich zu Ende geht, dann sind die 10 dran. Das Reich fiel auseinander und teilte sich in die einzelnen Länder, die sich auch wieder regelmäßig bekämpften. Der Teufel war an der Arbeit und noch schwieriger und komplizierter als früher. Und dann kam die Zeit der Inquisition, wo viele Menschen um ihr Leben gebracht wurden, nur weil sie den Glauben der großen Kirche nicht akzeptierten. Über 50 Millionen Menschen sind damals umgekommen. Und dann kam der große Krieg. 30 Jahre haben die gekämpft, vom Jahre 1618 bis zum Jahre 1648. Das ging zum Teil um des Glaubens willen und es ging zum Teil um politische Dinge. Und wir leben hier in Everstadt. Und wir haben hier die Kapelle. Und die Kapelle, muss ich mal überlegen jetzt landschaftlich, die liegt an der Straße hier nach Darmstadt. Hier zogen die Soldaten von dem Schwedenkönig Gustav Adolf vorbei, hier. Und er hatte die Schlacht geschlagen auf dieser Rheininsel und er hatte eine Skulptur, eine Säule, eine Siegessäule hochgezogen, die könnt ihr heute noch besichtigen. Und dann marschierten die Schweden hier durch Richtung Mainz, die waren dann weg. Und dann kam die kaiserliche Armee unter dem Feldherrn Tilly. Die marschierten auch hier an der Straße vorbei. Nur, die haben dann Eberstadt besetzt und da lebten die Soldaten und die armen Bewohner von Eberstadt, die mussten die versorgen. Die wollten gut essen, mussten alle ihre Kühe schlachten und die Schafe und die Ziegen, die mussten alle Bäume abschlachten, weil sie Feuerholz brauchten. Und dann kriegten die Bewohner hier in dieser Stadt, wo wir jetzt leben, da war aber an dieser Stelle noch Feld und Wiese, da kriegten die Pest, da starben 80 Personen an der Pest. Und dann marschierten die Kaiserlichen ab und haben vor ihrem Abmarschieren alle Häuser dem Erdboden gleich gemacht. Ganz Eberstadt wurde zerstört und die Reste der Bevölkerung, die retteten sich in die Umgebung. So war das. Das war der 30-jährige Krieg, eine grausige Geschichte. Und kaum war der 30-jährige Krieg zu Ende, 30 Jahre später, da standen die Türken vor den Toren Europas. Und die haben Wien umzingelt und wollten Wien einnehmen mit 200.000 Soldaten, waren die anmarschiert. Und in Wien waren nur 12.000. Ja, die haben gebetet zum lieben Gott im Himmel. Und die Türken, die haben schon die Mauern da untergraben, dass die umfallen. Und da kam dann der Polenkönig mit seiner Armee. Und dann kamen Deutsche und Österreicher. Und da haben sie den Kalifen dann zurückgeschlagen. Und dann kam das nächste Jahrhundert. Das war das Jahrhundert der europäischen Kriege hier. Friedrich der Große, die Russen, die Österreicher, die Franzosen, die waren alle im Krieg. Und dann kam das nächste Jahrhundert, 1859. Die berühmte Schlacht bei Solferino. Ich betone das extra jetzt. Fürchte dich nicht, haben wir am Anfang gehört. Die berühmte Schlacht bei Solferino. Da stießen die Österreicher gegen die Franzosen und gegen die Italiener zusammen. Und die Österreicher haben die Schlacht verloren. Da regierte schon der Kaiser Franz Josef, der im Ersten Weltkrieg noch vorhanden war. Und die marschierten ab und die anderen marschierten auch ab. Und da war ein Schweizer Handelskaufmann, der war in der Nähe, der Henri Dunant. Und als die Soldaten abgezogen waren, da ging er aufs Schlachtfeld. Ich will euch das nur erzählen, was der Teufel alles zu Wege gebracht hat. Da ging er aufs Schlachtfeld und da sah er die Toten und er sah die Verwundeten, die Verletzten, die nicht mehr laufen konnten. Und da ging er von einem zum anderen und hat versucht, die zu trösten. Und dann ging er wieder nach Hause, als langsam dunkel wurde, und da kamen die Leute aus den Dörfern und dann beraubten die Toten und die Verwundeten. Und da ging dem Dunant Folgendes auf. Das war früher zu allen Schlachten so. Wer nicht mehr laufen konnte, der starb auf dem Schlachtfeld. Da gab es keine Sanitäter und keine, die die Leute betreut haben, sondern wer nicht mehr laufen konnte, war verletzt und verwundet, der starb dann auf dem Schlachtfeld. Und der Dunant, der hat sich Gedanken gemacht und vier Jahre später, da hat er dann diese Institution gegründet, der war ja Schweizer. Die Staatsflagge war weißes Kreuz auf rotem Grund. Und sein Zeichen war dann rotes Kreuz auf weißem Grund. Das Rote Kreuz. Er war derjenige, der das Rote Kreuz mit einem Kreis von anderen gegründet hat, mit dem Gedanken, alle die auf dem Schlachtfeld verwundet werden, denen wollen wir helfen. Er war der Erste, der den Friedensnobelpreis im Jahre 1900 empfing. Und damit war es für die Verwundeten milder gewesen. Früher, wer verletzt war, der war zugleich auch tot. Und jetzt gingen die Schlachten weiter. Da kam der Erste Weltkrieg, da kam der Zweite Weltkrieg und da dachte man, jetzt ist es Schluss. Und jetzt leben wir in einer Zeit, wo sich viele Menschen fragen und wir auch, wie geht das weiter? Jesus sagte damals, fürchte dich nicht. Und jetzt wollen wir einen anderen Text lesen, auch einen schönen, der uns immer wieder erfreuen sollte in dieser traurigen Zeit. Und was wir jetzt lesen wollen, ist ein Hinweis, den Jesus gegeben hat und den er auch uns gibt. In Johannes Kapitel 5, Vers 24. Und jetzt nehmen wir mal Abstand von dem Grausigen und hören mal, was Jesus uns sagt in unserer Zeit im Johannesevangelium, und zwar Kapitel 5, Vers 24. Und da fängt Jesus an und sagt ganz deutlich, wahrlich, wahrlich, das heißt wirklich, wirklich, was ich euch jetzt sage, jetzt müssen wir aufpassen. Da sagt er, wer mein Wort hört und glaubet dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Da sagt Jesus, wer mein Wort hört. Wie lange hat Jesus damals gepredigt? Palästina, Galiläa, Judäa. 3,5 Jahre. Viele Menschen hat er angesprochen. Wer hat denn auf ihn gehört? Wer hat sein Wort recht aufgenommen? Die Menschen sagten, ach, das ist ein Wanderprediger, die haben es nur umgebracht. Wie ist es heute, wer mein Wort hört? Wer denn heute das Wort Jesu? Wer liest noch in der Bibel, nicht nur von den Kriegen, sondern auch von dem, was er uns jetzt sagen will? Er sagt, wer mein Wort hört und glaubet dem, der mich gesandt hat. Das heißt nicht, glaubt, dass Gott gibt oder nicht, sondern glaubt dem, der mich gesandt hat, der die Botschaft mir vermittelt hat, die ich weitergegeben habe. Eine Botschaft der Freude und eine Botschaft des Sieges. Und dieses Wort sollten wir in guter Erinnerung behalten. Wer mein Wort hört. Wir haben so wenig Zeit in dieser Welt, auch wenn du im Ruhestand bist. Im Augenblick ist der Tag rum. Wie viel Zeit nehmen wir uns, auf das zu hören, was wir heute schriftlich haben, was damals Jesus verkündigt hat? Er sagt nichts anderes und glaube dem großen Gott im Himmel, seinem Vater, was er uns durch ihn hat nahegebracht. Und was er uns nahegebracht hat, das können wir ja hier lesen. Der hat das ewige Leben. Und das ist ein Punkt, wo wir nachdenken müssen. Alles ist begrenzt auf Erden. Hast einen schönen Geburtstag gefeiert, gute Torte gegessen und des Abends ist der Geburtstag schon wieder rum. Im Nu heute ist ein Jahr vorüber, bist wieder älter geworden. Und da musst du sagen, dann langsam ist die Zeit da, wo ich dann, müsste ich sagen, gar nicht mehr vorhanden bin. Und jetzt ein ewiges Leben. Ein Leben ohne Ende. Das können wir nur dadurch verstehen, dass die Fachleute, jetzt die Wissenschaftler, feststellen, wir leben in einem Universum, wo es offensichtlich auch kein Ende zu geben scheint. Denn je größer sie die Teleskope bauen, umso weiter können sie sehen. Milliarden, Abermilliarden von diesen Lichtjahren. Und sie haben immer noch kein Ende gefunden. Und wir leben jetzt in dieser Welt. Und die Zeit, die wir erleben und auch diese Welt erlebt, die ist begrenzt. Und dann steht ja da das Wunderbare, der kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist etwas Wunderbares, was uns hier dargestellt wird. Dass Jesus uns nahelegt, wenn wir auf das hören, was er uns verkündigt hat. Angst werden wir trotzdem haben in dieser Welt. Aber wir haben eine Hoffnung, eine wunderbare Hoffnung, die er uns nahegelegt hat. Und es wird weiterhin Kriege und Kriegsgeschrei geben. Wir haben ja noch die 7 Plagen, die über diese Erde kommen. Wir denken an die 10 Plagen, was das Volk Israel erlebte in Ägypten. Die letzte Plage, das war die schlimmste. Tod, jede Erstgeburt, wenn nicht das beachtet worden war, was Gott verkündigt hatte. Und ich denke immer wieder an Ägypten, an diese Sphinx, wo zwischen den Pfoten dieser Sphinx dieses Denkmal aufgebaut ist, dieser Stein in Hieroglyphen draufgeschrieben, nicht der Erstgeborene von dem König Amenophis wird sein Nachfolger, sondern der Zweitgeborene, der dann Thutmosis der Vierte war. Wo ist der Erstgeborene von Amenophis dem Zweiten und seiner Frau? Darüber schweigt die Geschichte. Und wenn das Wahrheit damals war, dann wird das auch mit den 7 Plagen Wahrheit werden. Nur eins ist gewiss, die verbunden sind mit Gott im Himmel und Jesus seinem Sohn. Die werden bewahrt vor diesen 7 Plagen. Da wird auch von einer Schlacht gesprochen. Der Schlacht von Armageddon. Die Völker oder die Könige vom Osten werden kämpfen gegen die Könige des ganzen Erdreichs. Viele sagen, das wäre Jesus, der da kommt, aber in Kapitel 19 wird ja Jesus geschildert, wenn er kommt, als König und Herr aller Herren. Und dann wird uns dargestellt, dass dann Jesus wiederkommt. Wir haben verschiedene Aussagen in der Bibel. Wiederkommt nicht als kleines Baby, sondern wirklich als Herr der Herren, an der Spitze der himmlischen Heerscharen. Und dann kommt das andere. Und dann werden die errettet, ab dem 1. Thessalonicher Brief näher geschildert, die gehört haben auf das, was Jesus verkündigt hat im Auftrage seines Vaters. Und die anderen kommen ins Gericht. Und nach dem Gericht, so grausig wie es ist, immer Krieg, da ist die letzte Schlacht. Die letzte Schlacht. Und bei dieser letzten Schlacht, da wird auch der Diabolos untergehen. Feuer fällt vom Himmel. Und was ist dann? Das können wir nachlesen, das wollen wir gleich tun. Und zwar in Offenbarung Kapitel 21, und langsam müssen wir zum Schluss kommen. Offenbarung Kapitel 21, ganz wunderbar dargestellt. Da lesen wir, wie es dann sein wird. Und das ist das, an das wir doch hin und wieder einmal denken sollten, wenn alles auf dieser Welt durcheinander geht. Da heißt es ab Vers 3 lesen: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das hat Jesus im Auftrage seines Vaters, dem Johannes, übermittelt auf der Insel, wie er war, auf Patmos. Und jetzt sehen wir, das ist das, was wir erreichen wollen. Für uns unfassbar. Ewig und bei Gott zu sein. Aber so steht das drin. Und genauso, wie grausig die Kriege sind, die uns durch den Diabolos hineingeführt haben, genauso wird das sein, was uns hier geschildert wird. Und deshalb sollten wir immer wieder daran denken, fürchte dich nicht, auch wenn es uns manchmal gruselig ist. Und die Kriege, die werden zunehmen, so grausig sie sind. Und im Text von Lukas 21, Vers 25, da steht drei Worte. Da werden sie erstmal Angst haben, wird geschildert, da wird es genau dargestellt, was in Matthäus 24 steht. Und da steht drinnen, und sie werden zagen. Griechisch genau übersetzt heißt es, und sie werden ratlos sein. Und in den letzten Wochen, ihr habt ja genau im Fernsehen das beobachten können, da kamen die Präsidenten der Staaten, der NATO und der UNO und was alles von Europa, die kamen zusammen in Brüssel und die kamen zusammen in England und die waren jetzt zusammen in Amerika, New York. Genau genommen, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ratlos waren die. Ich habe immer an den Text gedacht. Ratlos. Was machen wir mit der Ukraine? Sollen wir da Waffen hinschicken oder keine? Was machen wir jetzt? Was machen wir dann in dieser gefährlichen Zeit, wo diese Moslem da angreifen? Was machen wir? Auch in Deutschland. Können wir da Waffen hinschicken oder können wir keine hinschicken? Jetzt haben sie sich entschieden, Waffen hinzuschicken. Jetzt schimpfen andere hier rum. Wie könnt ihr dann Waffen hinschicken? Dann müsst ihr die Verletzten doch versorgen. Aber was nützt das? Sie wollen die Mächte aufhalten. Der Obama, der schmeißt jetzt Bomben runter in Syrien. Was machen wir denn mit den Syrern, die für uns eine Gefahr sind? Was machen die anderen? Da müsst ihr mal beobachten im Fernsehen. Ratlosigkeit. Naja, man passt sich an. Man will ja nicht abseits stehen. Und so geht das jetzt zu. Und das wird sich nach dem biblischen Text verstärken. Nur, Jesus sagt uns, wir sollen auf ihn hören und wir sollen uns nicht fürchten, sondern innerlich freuen, auch wenn wir oft erschrecken jetzt, innerlich freuen auf das, was uns verheißen worden ist und was wir auch am Anfang gelesen haben. Möge Gott uns begleiten in unserem Leben, auch in der Zeit, die vor uns liegt, und die wird nicht besser werden. Das wissen wir von der Bibel her. Dass wir einmal teilhaben bei denen, die zu den Erretteten zählen. Die auf das hören, was Jesus verkündigt hat im Auftrage seines Vaters. Und wir haben anfangs gelesen, den Text aus Lukas 12, Vers 32, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist unseres Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Amen.